Hallo und herzlich willkommen zum Stark und Vernetzt Podcast. Mein Name ist Linda, ich bin Teil vom Stark und Vernetzt Team und darf Folge für Folge etwas Neues als Gast im Podcast begrüssen. Mir gegenüber sitzt heute Sean Zuber, Geschäftsführer von Swiss Music Export. Sean, schön bist du heute da.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sean, die Leute kennen Faber, den Pablo Nouvel oder auch Black Sea Dahu. Also ich weiss zumindest, ihr kennt sie. Aber was haben die bekannten Schweizer Künstler und Künstlerinnen mit Swiss Music Export zu tun? Was ist Swiss Music Export?
Swiss Music Export ist eine nationale Institution, die finanziert wird durch Pro Helvetia und durch private Stiftungen. Wo sich um einen bestimmten Aspekt von der Exportförderung kümmert, nämlich um den Aufbau vom Business vor allem. Also während dem Pro Helvetia Künstlerinnen und Künstler kann unterstützen für Tourneen oder für Produktion von Sachen oder für die kreativen Teile sind wir wirklich da für den Aufbau vom Business, das heisst für den Austausch von Informationen von Leuten, dass wir die Künstlerinnen und Künstler an den richtigen Ort können anführen bzw. ihnen die Hilfe geben, dass sie es machen können.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht denn deine alltägliche Arbeit aus oder die alltägliche Arbeit von deinem Team?
Also wir haben eigentlich so ein bisschen vier Säulen, wie wir arbeiten. Das eine ist Beratung und Information. Das heisst, wir haben direkt zu tun mit dem Management der Künstlerinnen und Künstler oder mit den Bands oder mit den Künstlerinnen selber. Die kommen zu uns oder sie rufen uns an oder wir tauschen aus über irgendwelche Sachen. Das grosse Ziel ist, Künstlerinnen und Künstler zu einem Publikum zu bringen. Und da hat es verschiedene Wege dazwischen. Da muss man zuerst mal verstehen, wie überhaupt das Musikbusiness funktioniert. Es gibt Labels, es gibt Verlage, es gibt Bookingagenturen, es gibt Management, es gibt Vertrieb. Es gibt Veranstalter, Festivals, es gibt Clubs und die Leute muss man irgendwie zusammenbringen. Und in der Regel funktioniert das auf einer professionellen Ebene. Das heisst, man versucht, Künstlerinnen und Künstler mit professionellen Strukturen anzubringen. Wir haben Beratung, wir haben Projekte im Inland, Projekte im Ausland und das vierte ist natürlich, wir haben auch ein bisschen Geld, um direkt für Projekte oder für Künstlerinnen, Künstler oder eben für Strukturen wie Management können Unterstützungsbeiträge geben. Leider nicht sehr viel, weil wir ja auch nur so ein bisschen Vermittlungsinstitution sind zwischen den grossen Stiftungen wie Pro Helvetia und den Künstlerinnen. Aber wir haben vielleicht pro Jahr etwa 100'000, die wir geben können als sogenannten Business Support. Wenn jetzt jemand eine PR eine Kampagne machen für ein neues Album in Deutschland, dann können wir ihn dabei unterstützen.
Ja, ich glaube, du hast es jetzt eigentlich schon angesprochen, aber vielleicht in aller Kürze, wieso braucht es so eine Organisation wie Swiss Music Export in der Schweiz?
Wir koordinieren ein bisschen die Schweizer Aktivitäten im Ausland. Also wenn es so Festivals gibt, wie ein Reeperbahn-Festival, dann kann nicht ein Label dort hingehen, also das Label kann sehr wohl angehen, aber es ist nachher wie nicht legitimiert, um nachher einen Schweizer Auftritt zu machen und die Schweizer Botschaft zu fragen, dass sie dort noch einen Empfang schmeissen. Oder mit einfach so Spezialaktivitäten. Das ist halt gut, wenn das eine nationale Institution ist.
Ja, schon. Danke vielmals für die ganzen Hintergrundinfos. Ich glaube, wir können uns jetzt etwas darunter vorstellen unter der Organisation Swiss Music Export, ihren Ziel und auch ihre Vorgehensweise. Jetzt interessiert uns aber auch, wer hinter dieser Person steckt. Wer steckt hinter dem Geschäftsführer von Swiss Music Export? Da der Stark und Vernetzt Podcast sich ja auf europapolitische Themen konzentriert, habe ich ein paar Europa-Fragen vorbereitet. Keine Angst, es sind keine Wissensfragen. Ich zähle jeweils zwei Sachen auf und du sagst mir einfach ganz spontan, was das du würdest bevorzugen. Also, dann legen wir los. Rom oder Tallinn?
In meinem Fall jetzt ganz speziell Tallinn. Dort hat es ein wahnsinnig schönes Festival, Tallinn Music Week, und ich extrem schätze. Es ist auch eine sehr schöne Stadt. Und ich habe sehr viele Freunde in Estland und jetzt gerade in dieser schwierige Zeit in Osteuropa mit, ich glaube, Estland hat einen Russenanteil von, also russischen Sprachanteil von fast 50% im Land. Die haben wahnsinnig Angst vor dem übermächtigen Nachbarn auch. Darum Solidarität, Tallinn auf jeden Fall.
Pommes aus Brüssel oder Paris?
Völlig egal.
Paella oder Pizza?
Pizza habe ich sehr gerne.
Te amo oder ich liebe dich?
I love you.
Guinness oder Champagner?
Bier habe ich gerne.
Arc de Triomphe oder die Akropolis?
Arc de Triomphe, ich bin Paris-Fan.
Gut. Und am Schluss wichtig für den Musikexpert: ABBA oder Herbert Grönemeyer?
Oh je, oh je. Ich bin aufgewachsen mit ABBA. Ich habe ABBA über alles geliebt, aber das letzte Album, das jetzt rausgegeben habe ich nicht einmal gehört. Ich kann das nicht, es geht nicht.
Ja, aber ich glaube auch, so einen Erfolg, wie die hatten, da kann man nicht einfach irgendwie nahtlos dranhängen.
Es ist wie eine andere Band mit den gleichen Bandmitgliedern. Ich kann das nicht. Also,
ursprünglich ABBA.
Ursprünglich ABBA, weil die Grüne Meinung hat es damals noch nicht gegeben. Aber aber Grönemeyer hat auch gute Songs gemacht. Ja.
Auf jeden Fall, darum sind beide drin. Gut, und jetzt noch ganz eine allgemeine Frage. Ich würde gerne von dir wissen, was bringt dich auf Palmen, wie sonst nichts anderes? Gibt es so etwas? Ich habe vorher über Baustellenlärm geredet. Gibt es da etwas?
Oh, ich weiß nicht, das geht für mich unter dem Titel Ungerechtigkeit, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, man kommt nicht mehr durch mit dem normalen Weg, mit den normalen Mitteln, auch wenn man irgendwie etwas sagt und es wird einem nicht mehr zugelassen, weil es einfach schon eh beschlossen worden ist und dann, ja. Aber Ungerechtigkeit.
Ja, und das Gefühl von Hilflosigkeit, nehme ich an.
Ja, jetzt in dem Baustellenlärm-Moment sehr, ja klar. Aber es geht jetzt nicht nur um die Baustellen.
Ungerechtigkeit in dem Fall, alles klar. Gut, ich glaube, wir können uns ein bisschen vorstellen, wie der Geschäftsführer von Swiss Music Exports vielleicht auch privat tickt. Für unsere nächste Rubrik Zahlen und Fakten habe ich ein paar aktuelle Zahlen aus der Schweizer Musikbranche mitgebracht, die ich gerne mit dir besprechen möchte. Jetzt beschreiben wir die Grafiken natürlich beschreiben für unsere Hörer und Hörerinnen. Eine Entwicklung, die auf den ersten Blick wohl nicht überrascht, in meinen Augen aber doch sehr spannend ist, ist die Verteilung vom Umsatz im Schweizer Musikmarkt. Also wir haben hier eine Grafik, die geht von 2012 bis 2020 und zeigt an, wo der Umsatz im Schweizer Musikmarkt erwirtschaftet worden ist. Ist das entweder physisch, also CDs, oder Downloads oder Streaming. Und jetzt ist es so, dass im Jahr 2020 der Anteil vom Gesamtumsatz von physischer Musik, also CDs, bei 14% liegt. Und Achtung, bei 2012 ist er noch bei 65% gelegen. Also das heisst, wir haben heute 14% CDs, die den Umsatz ausmachen, und 2012 noch 65%. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil von Streaming am Gesamtumsatz, respektive von Download, hat sich fast verdoppelt. Das heisst, wir sind heute bei 86% vom ganzen Umsatz, der über Streaming und Download erwirtschaftet wird. Jean, was bedeutet die Entwicklung für die Musikschaffenden in der Schweiz?
Ganz viel. Also zuerst mal hat es wahrscheinlich eine grosse Anzahl von Kellern mit Schachteln voller CDs, die nicht mehr gebraucht werden, die man dann irgendwann muss entsorgen muss, weil tatsächlich fast niemand mehr CDs kauft. Was ein bisschen zunimmt, sind Vinyl. Ja. Verkäufe, aber das ist in einem sehr tiefen einstelligen Prozentbereich, die Vinylverkäufe. Das nimmt aber dafür in sich massiv zu. Nachher muss man auch sagen, du hast nur prozentuale Verteilung genannt, aber der absolute Umsatz steigt ja wieder seit ein paar Jahren. Und das ist eine schöne Entwicklung. Wir haben im In den Mitte 90er Jahren haben wir irgendwie hohe Umsätze gehabt für den Recorded Music Bereich von, was haben wir, etwa 360 Millionen Franken gehabt pro Jahr. Und jetzt, dann ist es abgegangen auf 150, glaube ich. Mhm. Und jetzt sind wir doch wieder bei 215 Millionen pro, also im letzten Jahr,
ja.
Umsatz. Ob jetzt das höhere Zahlen sind an sich, weiss ich, also es ist schwierig zum Abschätzen.
Yeah.
Aber es nimmt immerhin wieder zu, dank der Streaming, vor allem dank der Streaming-Zahlen, die enorm zugenommen haben. Dann zwei Bemerkungen noch dazu. Also das eine ist, das ist nur der eine Teil vom Musikmarkt natürlich. Es gibt Recorded Music und es gibt Live-Musik. Live-Musik wird da in dieser Statistik nicht erfasst. Und Live-Musik ist, also wenn man jetzt alle Einnahmen von allen Konzerten und Festivals zusammenzählt, sind wir in einem guten Jahr, also 2019, das letzte gute Jahr gewesen, sind wir bei weit über 400 Millionen. Also das macht dann schon nochmal viel mehr aus als der Recorded Musikanteil.
Ja.
Und dann nochmal zum Streaming, macht mir ein bisschen Sorgen. Also verschiedenes macht mir Sorgen. Die meisten Umsätze werden in der Schweiz gemacht mit diesen Zahlabos von den Streaming-Anbietern, vor allem Spotify in der Schweiz. Und die Zahlabos haben einfach eine bestimmte Höhe. Und ich fürchte, wir sind irgendwann sind wir bei einem Maximum. Wenn dann so und so viele Leute ihre monatlichen Abos zahlen, das ist dann auch das Maximum, was wir überhaupt umsetzen können mit Streaming in der Schweiz. Sonst muss man mehr Kunden haben, das kann man immer haben. Natürlich, man kann noch mehr Leute überzeugen, um ein Zahlabo zu kaufen. Oder man kann den Preis erhöhen oder andere Modelle finden, wie man halt vielleicht nicht mehr die Flat-Fees hat oder so. Also das macht mir ein bisschen Sorgen, es nimmt zwar zu, aber ich weiss nicht, wohin das kann gehen.
Es ist
vielleicht irgendwo deckelt.
Jetzt vielleicht gerade zu dem übermäßigen Anteil von den Streaming-Dienst. Das zeigt, Globalisierung hat auch in der Musikbranche Einzug gehalten. Fast alle Musik ist jederzeit und auch überall verfügbar. Wie können sich da die Musikschaffenden aus der vergleichsweise kleine Schweiz gegen die internationale Konkurrenz behaupten?
Das ist wiederum eine sehr grosse Frage. Es sind Chancen und Gefahren gleichzeitig. Also klar, man hat jetzt Zugang weltweit zu jeder Musik, die überhaupt veröffentlicht wird. Aber die Schweizer Musik ist von Anfang an, also auch der kleinste Producer kann irgendwie in seinem Schlafzimmer etwas produzieren, findet irgendwie einen Weg, wie das am Schluss auf Spotify verfügbar ist. Wenn er das geschickt macht, ist er weltweit erreichbar. Also auch ungeschickt ist er weltweit verfügbar, aber wenn er es geschickt macht, dann hat er nachher auch Hörerinnen und Hörer auf der ganzen Welt. Und das führt zu recht Verschiebungen in der Musikwelt.
Also das heisst eigentlich mehr eine Chance für die Schweizer Musikschaffenden?
Das ist, glaube ich, wie in jeder Branche, die Digitalisierung und Internationalisierung, Globalisierung beinhaltet sehr viele Chancen, aber man muss wahnsinnig agil sein.
Ja.
Und ich weiss nicht, ob alle Schweizer Musikschaffende auf das vorbereitet sind und das irgendwie könnt bewerkstelligen. Das ist wirklich völlig etwas anderes.
Ja, also wie du gesagt hast, das ist irgendwo durch eine Verschiebung von diesen Gewicht im Musikmarkt, oder?
Ja, also zum Guten natürlich, weil es ist eine Demokratisierung natürlich im Gang. Jeder kann und jeder hat die Möglichkeit zum weltweiten Erfolg haben, zumindest jetzt im Recorded. Natürlich gibt es dann wiederum die Entwicklung, dass man halt mit guten Leuten muss zusammenarbeiten muss, auch dort. Man braucht dann irgendwie auf allen Ebenen braucht's dann Leute, die einem unter den Arm greifen. Und Recorded ist auch da nur ein Teil. Wenn man die Live-Geschichte kann man ja auch noch verfolgen. Es gibt ja auch noch die Bands, die auch nach zwei Jahren Stillstand und Covid Problem, wo es wieder auf die Bühne zieht. Und dort braucht es nochmal völlig andere Strukturen. Also es ist eine Verschiebung und es gibt sehr viele Chancen, aber nicht alle können das jetzt nutzen. Und ich habe ein bisschen Angst davor für viele, die jetzt vorher ein gutes oder ein einigermaßen okay Leben haben können führen mit dieser Musik, dass sie jetzt plötzlich ein bisschen unter die Räder kommen, weil sie die Entwicklungen gar nicht mitmachen können.
Die Entwicklungen, die du ansprichst, das bildet auch die zweite Grafik ab, die ich mitgebracht habe. Die Grafik zeigt nämlich die Einnahmen aus Urheberrecht, die man im Ausland hat. Also aus in welchen Ländern nehmen Schweizer Interpreten Geld ein aus dem Urheberrecht. Und da ist auf Platz 1, und zwar mit Abstand, Deutschland, gefolgt von Frankreich und Italien. Und unter den weiteren Top 10 sind Niederlande, ist Spanien und auch Österreich. Also weitere europäische Länder. Ich gehe davon aus, schon, dass dir die Verteilung, dass du dir sehr bewusst bist. Beeinflusst das Wissen deine Arbeit oder auch die Musikproduktion der Künstler und Künstlerinnen?
Also der erste Teil der Frage, ganz sicher, es beeinflusst unsere Arbeit sehr. Ich hoffe es, zum schnell den zweiten aufnehmen, ich hoffe es nicht, dass die Musikproduktion der Künstlerinnen und Künstler irgendwie beeinflusst wird vom Markt. Da muss ich wirklich ganz klar sagen, nein, liebe Artists, liebe Künstlerinnen und Künstler, macht einfach das, was ihr gut könnt, das, was ihr am liebsten macht, das, was ihr euch gut und wohl fühlt dabei und ohne Rücksicht auf Zielmärkte, weil das kommt es nicht gut. Nachher beim Verkauf, bei der Promotion, beim Marketing, da muss man ganz weit denken, da muss man nachher dann sich überlegen, wie das man die Leute erreicht. Aber zuerst mal, die Musik muss einfach stimmen.
Jetzt ist es ja so, dass eben nicht nur Musik, sondern auch Künstler und Künstlerinnen, alle Leute, die sonst in der Musikbranche tätig sind und auch nicht selten Konzertbesuchende, Landesgrenzen müssen überqueren, oder? Also man denke da nur schon an internationale Tourneen oder halt eben Zusammenkünfte, so wie du jetzt vorher aufgezählt hast. Da scheint ein möglichst ungehinderter Personenverkehr unabdingbar. Wie siehst du das?
Absolut, 100%. Nein, Personenfreizügigkeit ist eines von unseren allerwichtigsten Punkten, wo wir müssen dranbleiben. Also der Brexit hat jetzt schon einige Probleme aufgeworfen. Also jetzt, wenn man in England ein Konzert geben will, muss man ein Visum haben. Sehr ärgerlich, ja. Weil viele gehen auf England oder sind früher auf England Konzert geben. Wie gesagt, das ist jetzt nicht eine erste Priorität von uns, weil der englische Markt hat nicht auf Schweizer Musik gewartet. Nicht so, dass die Deutschen auf Schweizer Musik gewartet haben, aber wir sind wie Teil also wir sind wie lokale, ja. Teilnehmer vom Markt in Deutschland. In England sind wir halt wirklich, es kommt halt ins Kontinentaleuropäer. Aber es gibt immer mehr Ausnahmen. Jetzt eben, es wird einfacher zugänglich und jetzt prompt mit dem Brexit, da hat auch England hat das recht versemmelt. Die haben es einfach vergessen, dass man da irgendwie die Visumspflicht müsste vielleicht ansprechen. Und das ist enorm schwierig. Also die Briten, die raus wollen und die Europäer, die auf Großbritannien gehen, das ist im Moment ein grosses Problem. Darum, Personenfreizügigkeit sehr wichtig. Es gibt noch andere Probleme in Europa, aber das ist schon mal das Erste. Ja.
Das wäre eigentlich gerade meine nächste Frage. Offensichtlich gibt es da Herausforderungen. Was sind vielleicht die grössten oder die wichtigsten im Moment?
Ich glaube, aus meiner Perspektive ist es Teilnahme an europäischen Projekten. Und ich rede jetzt nicht unbedingt von finanzieller Unterstützung aus Brüssel, wie man jetzt irgendwie könnte meinen, sondern es gibt ja auf der europäischen Ebene gibt's das Kulturprogramm, das heisst Creative Europe. Ich weiß nicht, ob das hast du willen antönen.
Das unter anderem,
aber das ist für uns ein grosses Problemfeld, wo wir nicht recht wissen, wie damit umgehen. Creative Europe, das wird doch mit 1,67 Milliarden Euro pro Jahr, wo sie ihre Projekte fördern. Das ist Creative Europe umfasst Kultur und Medien, so viel ich weiß. Und das, also ausdeutscht heisst das eigentlich alle Arten von Kultur, inklusive Film, wo dann früher eben unter dem Programm Media gelaufen ist. Und wir sind dort nicht Teil von dem Kulturprogramm.
Genau, vielleicht muss ich dich da gerade unterbrechen, ja, damit du den Hörern schnell kannst erklären, was hat es mit Creative Europe auf sich und vielleicht was ist auch in den letzten Jahren passiert? Wieso reden wir jetzt darüber?
Genau, plötzlich ein Sprung auf europäische Politik.
Genau.
Früher ist meines Wissens, also das ist bevor ich mich darum gekümmert habe, hat die Schweiz können teilnehmen als außerstehendes Land beim Programm Media. Media unterstützt den Film. Mhm. Und das Media ist dann fusioniert worden mit Kultur zu Creative Europe im 2014. Und wo das umgewandelt worden ist in das neue Programm Creative Europe, ist gerade in der Schweiz in dieser Zeit etwa die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden. Und ob das der Hauptgrund war, kann ich wie nicht beurteilen, weil ich habe mich dort wirklich nicht damit befasst. Es sind einfach plötzlich sind die Verhandlungen über eine Weiterführung von der Film, also von der Schweizer Filmteilnahme am Mediaprogramm ist nicht mehr weiter diskutiert worden.
Also das kann man an dieser Stelle vielleicht ganz offen so sagen, das ist sicher ein direkter Zusammenhang zu dieser Masseneinwanderungsinitiative, die angenommen worden ist und die irgendwo durch ja, halt auch ein Affront war gegenüber der EU.
Es ist die eine Lesart. Ja. Es gibt einfach ein paar technische Hürden, die auch noch reingespielt haben. Aber es ist, glaube ich, wirklich so im Februar 2014, wie man mir das gesagt hat, irgendwie, wo die Masseneinwanderungsinitiative angenommen worden ist, sind die Verhandlungen nicht mehr weitergegangen. Vielleicht ist es auch ein bisschen Bequemlichkeit gewesen, weil es hat dann schnell einmal auch Ersatzprogramm gegeben für den Film. Und da ist dann das Geld statt auf Brüssel geflossen, um nachher eine europäische Filmförderung, wo die Schweizer dann sich müssen bewerben müssen. Ist dann das direkt in den Schweizer Fördertopf gegangen, wo sich die Schweizer Direktor haben können bewerben und vielleicht schneller zu Geld gekommen sind oder einfacher. Ich habe das Gefühl, es hat eine grosse Ausrede gegeben am Anfang und nachher hat man es irgendwie nicht mehr weiterverfolgt. Und wo ich das erste Mal mit dem Berührung hatte, ist, es gibt in der Musik gibt's einen European Border Breakers Award. Das ist der Artist, der am meisten aus dem eigenen Land rausgeht, zum live spielen in anderen Ländern. Yeah. Und da gibt es Statistiken dafür, es gibt Charts dafür. Und wir haben einen gehabt, Seal and Ardor, das ist eine Metalband aus Basel, wo sehr hoch in dem Ranking war und eigentlich grosse Chancen gehabt, um den Preis zu gewinnen. Und sie sind immer auf Platz 1 von dieser Charts sind die angeführt worden. Dann habe ich die Welle nominieren für den Award und dann hat es geheißen, ich dürfte die nicht nominieren. So, aha, ja, ich bin Schweizer, okay. Dann kann die sonst jemanden nominieren? Habe ich auch Kollegen aus dem Ausland angefragt und gesagt, nein, die Band ist eine Schweizer Band, die darf dort gar nicht teilnehmen. Mhm. Wir sind ausgeschlossen gewesen von einem Award. Jetzt der Award, muss man ehrlicherweise sagen, bringt kein Geld, bringt gar nichts. Es ist einfach irgendwie nochmal einen schönen Auftritt irgendwo in Holland an dem grossen Festival, wo mit Anwesenheit vom holländischen Königshaus und so. Das ist wirklich eine grosse Feier am nix. Und dort sind wir halt irgendwie, ja. Da habe ich mich schlau gemacht und herausgefunden, dass wirklich in Europa jedes Land, also ausnahmslos, ist Teil von Creative Europe. Damals noch, jetzt ist UK auch draussen. Aber damals wirklich jedes Land ohne Ausnahme, also auch Norwegen, Island. Und dann ist es weitergegangen. Es gibt dann noch so Associated Member, wo Tunesien und Ukraine und Georgien irgendwie alle auch Teil sind von Creative Europe. Aber die Schweiz nicht. Und das hat mich dann auch auf die Palme gebracht.
Zurück aber zu jetzt dieser Frage.
Nicht so wie Ungerechtigkeiten. Aber schon, es hat mich recht aufgeregt. Und ja, dann habe ich dann versucht nachzugehen. Und irgendwie, der Stoss ist auf Granit. Es ist nicht im Bewusstsein von der Politik, dass das etwas Wichtiges wäre. Es ist kein Verhandlungsmandat, das der Bundesrat rausgegeben hat. Der Bundesrat gibt ja Mandat raus, über was, dass man in Europa soll diskutieren. Ich bin mal in Brüssel gewesen, in der Schweizer Mission für die EU. Go fragen, was ist überhaupt Sache? Und ich gesagt, der Bundesrat hat das nicht so.
Also nicht der, auf dem Schirm.
Der hat es nicht auf dem Schirm. Mhm. Jetzt im Gegensatz zu Horizon und Erasmus und all die anderen Programme, die wir sehr häufig in den Medien lesen, ist Creative Europe nicht Teil von gar nichts. Mhm. Und das ist jetzt für den Preis, für die eine Band, ist das jetzt wirklich nicht wichtig, kann man sagen. für das müssen wir nicht viel Geld und Zeit in die Hand nehmen. Aber es gibt mehr und mehr Netzwerke, Festivals und Plattformen, die unterstützt werden durch Creative Europe und die sind nicht dumm. Die fangen jetzt an, rauszusiebeln, wo dürfen überhaupt nicht nicht Associated Members überhaupt teilnehmen. Und eines von unseren allerwichtigsten Showcase-Festivals, das ist Eurosonic, ja, im Januar in Holland, die haben dort eben das European Talent Exchange Programm, das wird jetzt umbenannt, irgendetwas mit Exchange, die haben das Programm, wo unterstützt wird mit Creative Europe Geldern, wo, wenn ein Artist gebucht wird von einem Festival, kommt aus dem Topf, kommt das Festival Geld über. Natürlich braucht es dort eben einen Geldfluss aus Brüssel. Und dort tun sie jetzt uns, Sachen rausbuxieren. Also nächste Woche habe ich leider eine Sitzung mit Eurosonic, wo sie uns das werden mitteilen offiziell. Gleichzeitig haben sie natürlich ein Hintertürchen, das hat ein Preisetikettchen und die Etikette habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir dort dann einfach etwas zahlen, dass wir dort weiterhin teilnehmen dürfen. Aber das heisst, die Schweizer Bands dürften an sich nicht mehr an Eurosonic auftreten. Mhm. Sie nehmen nicht mehr teil bei diesem Programm. Also das heisst, wir sind ausgeschlossen. Für uns ist das ein von den ganz wichtigen Marktzugänge für Europa. Wenn man dort kann teilnehmen kann, dort kommen alle europäischen Festivals, aber auch viele Labels und Distributors, die gehen dort hin und sich neue Talente anhören. Dort, wenn wir dort ausgeschlossen sind, dann weiss ich nicht, was nachher passiert.
Es geht bei diesen Programmen, um es vielleicht auch noch ein bisschen zusammenfassen, überhaupt nicht nur um die finanziellen Mittel, oder? Auch, aber nicht, überhaupt nicht ausschließlich, sondern vielmehr auch Teil von dem Ganzen zu sein, Zugang zu Musik mehr zu haben in ganz Europa und natürlich auch die Aufmerksamkeit und Reichweite von nicht nur der Schweiz, sondern auch von ganz Europa zu haben. Ist das richtig?
Das ist genau so. Für uns ist der Marktzugang. Ja. Mhm. Weil wenn wir den nicht haben, dann müssen wir individuell arbeiten. Kann man alles machen. Aber es ist irgendwie, warum müssen die Schweizer, ausgerechnet die Schweizer, als einziges Land von Europa, sich individuell durchkämpfen, wenn es so viel Netzwerk gibt, wo man
eigentlich ein Teil davon sein
Und ich rede ja nur von der Musik. Also wir müssen wirklich anfangen, eine Liste machen, wo wir überall rausfaulen.
Das sind tatsächlich die Leute, die da in den Podcast kommen. Von jeweils diesen Branchen und diesen Programmen, wo die Schweiz nicht mehr Teil ist.
Genau. Also ich meine, es gibt ja auch noch Tanz, es gibt Literatur, es gibt so viele Kulturinstitutionen, die von dem betroffen sind. Und da frage ich mich wirklich nicht, warum geht man nicht einfach mit einem fetten Portemonnaie. Es muss nicht einmal so fett sein. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt für Associated Member teurer natürlich, wenn man teilnehmen an einem einzelnen Programm von der Europäischen Union ohne Mitglied sein. Natürlich ist es teurer, als wenn wir jetzt Mitglied wären in der EU. Aber von dem reden wir jetzt, glaube ich, in erster Linie nicht, sondern wirklich einfach teilnehmen an verschiedenen Programmen, wie man bei Horizon davor redet, bei Erasmus, aber auch bei Creative Europe.
Mhm. Ich nehme das gerne so ein bisschen als Abschluss zu dieser Rubrik. Wir haben nämlich nochmal eine, die sogenannte «Böse Zungen sagen»-Rubrik. Wir werden nämlich auch kritische Stimmen im Podcast aufnehmen, dass sie auch da Raum findet. Und es interessiert mich natürlich deine Meinung dazu. Ich habe da ein Zitat mitgebracht. Und zwar vom Roman Kaminsin, früher Mitglied von der Band Subsonic und heute Betreiber vom Zürcher Label Hitmill. Er sagt vor einem Jahr im Interview mit der NZZ am Sonntag: Alleine von der Musik könnten wir nicht mehr leben. Das können nur noch die ganz Grossen. Wir haben vorher schon einiges abgedeckt, was die Entwicklung im Musikmarkt angeht. Trotzdem, was sagst du jetzt zu dieser Aussage?
Der Roman wird es wissen. Er ist einer von den ganz Grossen. Also er kann schon leben von der Musik, aber in einem weiteren Sinn. Also es ist schon so, es gibt, glaube ich, Untersuchungen, wie viele Leute von diesen Einnahmen aus Spotify profitieren. Und es ist halt nicht mehr so wie früher, dass jetzt irgendwie dass man zehn Namen könnte nennen, wer alles Geld bekommt von den grossen Labels, sondern es verteilt sich auf ganz viele Musikerinnen und Musiker oder Musikprojekte, das Geld, das bei Spotify oder bei den Streamingdiensten reinkommt. Und dafür ist es für jeden Einzelnen sehr viel weniger. Ja. Und ich glaube, das alleine langt bei niemandem, würde bei niemandem lange zum Überleben. Das braucht unbedingt noch Live-Konzerte dazu. Ja. Oder halt Nebeneinnahmen. Die können aber auch in der Musik sein, natürlich. Mhm. Allerdings muss ich auch sagen, das hat sich ja nur unwesentlich geändert. Irgendwie, ausser ein paar wenig grossen, hat es auch früher mit im CD-Zeitalter hat fast niemand können von der Musik alleine leben. Man hat auch dort aus den CD-Einnahmen nicht genug verdient, ausser die paar ganz grossen. Ja. Sondern man hat noch müssen recht viele Konzerte geben. Also, oder dürfen Konzerte geben. Es ist halt einfach beides ein bisschen schwierig im Moment. In der Musikbranche hat es sehr viele Kleinverdiener. Das ist eine Tatsache. Dafür hat es sehr viele Verdiener. Also, sehr, sehr viele Menschen arbeiten in der Musik und sehr viel verdienen sehr wenig und haben darum einen Nebenjob oder leben mit sehr wenig. Also darum sind wir auch so empfindlich alle in der Musikwelt auf irgendwelche kleine Änderungen oder wenn dann mal die Konzerteinnahmen ganz wegfallen, dann sind wirklich sehr viele Existenzen sind plötzlich bedroht gewesen.
Ja, das heisst eigentlich, dass jetzt noch mehr Gewicht, noch mehr Bedeutung auch auf dem Export von der Schweizer Musik liegt, oder? Dass die Konzerte nicht nur in der Schweiz stattfinden, dass die Musik nicht nur in der Schweiz gelost wird.
Ja, auf jeden Fall. Wenn Musik immerhin die Chance hat, um mehrere Milliarden Menschen zu erreichen, dann gibt es ein bisschen mehr Streaming-Einnahmen. Oder vielleicht dann plötzlich auch andere Nebeneinnahmen. Man kann dann auch mal eine Werbemusik in Brasilien oder in Indien vielleicht einmal komponieren und dort dann einsetzen. Das gibt dann vielleicht ein bisschen mehr Geld als einfach ein paar Streams von einem guten Song.
Einfach ein grösseres Zielpublikum.
Oder? Auf jeden Fall. Aber das macht... Das ist ja lustig, wir Swiss Music Export, wir folgen dem Business, wir tun nicht das Business erfinden, wir tun die Leute unterstützen in dem, was sie machen. Darum haben wir einen ständigen Austausch mit diesen wichtigen Leuten, dass die uns eigentlich können sagen, wo dass wir anschauen müssen. Und das, was sie machen, von dem muss ich ausgehen, dass das richtig ist. Wir wollen ja nicht den Markt verfälschen, wir wollen ihn unterstützen.
Ja. Gut. Jetzt sind wir schon fast ganz am Schluss angelangt, nämlich bei Stimmen aus der Community. Wir haben unsere Community noch gefragt, was sie gerne vom Geschäftsführer von Swiss Music Export wissen wollen. Und jetzt der Livio aus Bar fragt, was braucht es, damit ein Schweizer Künstler, eine Schweizer Künstlerin international erfolgreich ist? Gibt es ein Geheimrezept?
Ja. Das erzähle ich aber nicht. Nein, es gibt kein Geheimrezept. Jede Karriere ist individuell. Das ist so lustig, dass man kann nicht zwei erfolgreiche Artists miteinander vergleichen. Also, du hast Black Sidahu genannt oder Faber. Mhm. Und ich habe noch Priya Raghu genannt. Ich glaube, es ist verschiedener als die drei kann man nicht sein. Man muss Talent haben und sehr viel Durchhaltewillen. Also vor allem viel Talent. viel Durchhaltewillen und Energie, um das auch durchzusetzen. Und man muss auch unten durch. Und man muss bereit sein, um mit anderen Leuten zusammen zu arbeiten. Also alles alleine machen ist schwierig. Man muss bereit sein und man muss andere Leute davon können überzeugen, dass sie mit einem den Weg gehen. Und ich nenne jetzt ein Management oder ein Label oder so Leute, wo man, wenn man die auf seiner Seite hat, dann kommt man nachher weiter, weil die arbeiten ja dann auch mit einem. Und dann braucht es ein bisschen Glück.
Schön, danke vielmals, das nehme ich gerne so als Abschluss. Danke, bist du da gewesen, Jean, und mir Rede und Antwort gestanden.
Danke dir.